Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und heute habe ich die liebe Frau Daria Fratant bei mir. Schön, dass Sie da sind.
Gerne, Frau Dr. Wittmer.
Wer sind Sie? Was machen Sie? Meine Frage, die ich immer sehr gerne am Anfang stelle und meinen Gästen das Wort überlasse, weil sie sich am besten vorstellen können und das doch immer ein bisschen anders ist, als wenn ich das mache. Also.
Ja, gerne. Ich komme von Takeda in Deutschland und bin dort Head of Business Unit Neuroscience Vaccines und Urology. Das heißt aber in Kürze gesprochen, dass ich zum Geschäftsleitungsteam bei Takeda gehöre und vorrangig die Neuroscience dort leite, um die es dann auch heute später geht.
Genau, wir haben uns vor ungefähr einem Jahr kennengelernt, würde ich mal sagen, oder ein bisschen über ein Jahr schon. Ne? Und da ging es schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt um eine digitale Gesundheitsanwendung, und zwar Orico, die Sie mitentwickelt haben und das so ihr Baby war. Und vor kurzem haben wir uns besprochen und dann ist es jetzt endlich ins WTO-Verzeichnis gekommen und wir waren so glücklich und Sie haben das so fortgetrieben und habe ich gedacht, jetzt müssen wir Sie mal hierher holen auf die Bühne, dass Sie darüber berichtet. Fangen wir erstmal an, was ist Orico und wie kam es überhaupt, bevor wir zu Orico kommen, wie ist so Ihr Berufsweg gewesen, dass Sie dann, das ist ja schon Pharma, verbinden die meisten Ärztinnen und Ärzte, die hier natürlich zuhören, erstmal mit Pillen, so, ja? Und wie ist so der Weg von der Pille zur digitalen Gesundheitslösung gewesen? Das würde mich interessieren. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, also vom Background persönlich habe ich Marketing, Innovationsmanagement und Entrepreneurship studiert und bin dann in die Pharmaindustrie eingetaucht und durfte
in Potsdam, ne, würde ich mal dazu sagen, am Hasso-Plattner-Institut. Ja, sehr schön. Da bin ich demnächst.
Ja, eine kleine Innovationsschmiede auch da.
Ja.
Ja, mich hat es dann auf dem Pharmaweg über die Jahre, durfte ich in vielen Indikationen wirken und bin dann jetzt seit längerem in der Neuroscience tätig und in der ADHS. Und das Gebiet ist, glaube ich, prädestiniert für DIGAs. Also gerade psychiatrische Erkrankungen, wenn wir uns die ganzen Situationen in Deutschland angucken. Wir haben, wenn wir jetzt über adulte ADHSler oder Erwachsene sprechen, die von ADHS betroffen sind, sprechen wir von über 3,6 Millionen Menschen. Die stehen einer Ärzteschaft entgegen. Es sind knapp 70.000 Hausärzte in Deutschland und weniger, noch um ein Vielfaches weniger Psychiater, Psychiaterinnen, Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeutinnen, gerade für Erwachsene ADHS. Und die Wartelisten sind voll in Deutschland. Und wir haben uns dann als forschendes Pharmaunternehmen, genau, vorrangig tätig bei der Pharmakotherapie, dieses innovative Thema der digitalen Gesundheitsanwendung angeschaut und haben gesagt, Mensch, in der Leitlinie ADHS gibt es keine digitalen Interventionen, wie es zum Beispiel bei anderen psychiatrischen Erkrankungen ist. Da muss doch eine Innovation her, die das Therapieangebot für ADHSler ergänzt und erweitert.
Genau, und das war aber schon, diese Aussage hatten Sie schon, oder besser gesagt, diese Idee, oder dass es so kommen sollte, das ist ja auch schon ein paar Tage wieder her, ne?
Ja, eigentlich über 3 Jahre. Ja, über 3 Jahre her, dieses ganze Projekt von Stunde Null jetzt bis eben zur DIGA, richtig.
Aber ist ja schon ungewöhnlich, ne, sozusagen als Pharmaunternehmen diesen Weg zu gehen. Man könnte ja auch sagen, jetzt haben wir die Patienten sollen unsere Tabletten nutzen und jetzt sollen sie digitale Anwendungen machen. Kommen die sich da nicht in die Quere?
Ja, also das denke ich nicht, denn es ist so viel Raum für Verbesserung der Patientenversorgung. Und natürlich, wir als Takeda, wir engagieren uns schon lange für die Verbesserung der Patientenversorgung in der ADHS, aber sehen eben, dass das noch nicht ausreichend erfolgt ist. Und gerade die Patienten, die mit einer Diagnose und der ADHS im System rumdiffundieren, von zwischen Hausarzt und Psychotherapeut auf Therapieplätze warten, das hat gar nicht ausgereicht, es ist da einfach die bestmögliche Versorgung zur Verfügung zu stellen und dann egal ob Tablette oder digitale Gesundheitsanwendung. Aber der Alltagsbegleiter an der Stelle für die therapeutische Lösung, die hat wirklich gefehlt.
Ja, das war auch so ein bisschen eine provokante Frage von mir, aber ganz klar, die beiden, also sowohl Pille als auch digitale Lösungen, die stehen nebeneinander und ergänzen sich ganz klar und werden, glaube ich, natürlich in der Kombination noch besser, obwohl da gibt es auch noch keine Studien zu, glaube ich, ne? sozusagen
Nee, das
Pille alleine, Pille mit Diga oder Diga alleine. Also diese drei Arme wären natürlich total spannend und ich bin mir sicher, das wird auch noch untersucht werden und das ist auch absolut sinnvoll, dass das so passiert. Deswegen finde ich es gut und auch sinnvoll, dass Pharmaunternehmen natürlich über die Pille hinwegdenken. Das tun ja immer zunehmend mehr Unternehmen. Aber Takeda ist da besonders, weil sie gesagt haben, wir nehmen uns nicht nur jemanden damit dazu oder machen nicht nur den Vertrieb, sondern wir entwickeln selbst. Und wie ist das vonstatten gegangen? Wie fing das an und wie sind Sie es angegangen,
Ja,
die Entwicklung?
in Stunde Null kam schon ein Kooperationspartner auf uns zu, Mindnet in Deutschland, und wir haben darüber gegrübelt, was es für eine mögliche Lösung, eine App geben könnte, und kamen dann relativ schnell auf das Thema: Na, wenn, dann richtig. Wir möchten eine Lifestyle-App machen, sondern wir machen eine geprüfte, evidenzbasierte, digitale Gesundheitsanwendung anmachen. Und wie Sie das schon richtig angesprochen haben, es ist kein, ein Startup hat was entwickelt und dann kommt der Pharmawiese und macht ein bisschen Vertrieb dazu, sondern es ist eine Eigenentwicklung gemeinsam über 3 Jahre, und das tatsächlich nicht nur mit Mindnet gemeinsam, sondern auch von Anfang an mit beteiligten Psychiater, Psychiaterinnen, PsychotherapeutInnen und auch Patienten, die uns über den Weg hinweg begleitet haben. Das fing bei der Studie an. Das erstreckt sich bis über die Namensgebung. Tatsächlich sogar die Welt rund um Orico, die wir gebaut haben, haben wir gemeinsam mit den beteiligten Netzwerken entwickelt.
Genau, und wenn ich mich richtig erinnere, waren sehr viele Studienzentren oder Schwerpunktkliniken mit ADHS in Deutschland beteiligt. Wie viele waren dabei?
Wir waren 5 dabei, und uns war wichtig, eine flächendeckende Abdeckung zu haben, weil auch die Situation, wenn wir daran denken, ich sitze jetzt persönlich in Berlin, hier ist natürlich eine gute Abdeckung an medizinischer Versorgung, therapeutischen Möglichkeiten, aber auch wenn es um Patienten geht in ländlicheren Gebieten, Zugang zu Studien zu haben, mitzuwirken, aber auch natürlich Input zu geben, was wird wirklich benötigt und wo drückt der Schuh, wo eine digitale Lösung helfen kann, war uns tatsächlich sehr, sehr wichtig.
Was waren so die größten Herausforderungen auf dem Weg, Orico zu entwickeln? Da gab es sicherlich verschiedenste Themen.
Ja, so in 3 Jahren.
Also ich muss sagen, 3 Jahre finde ich vom ersten Gedanken bis jetzt im Verzeichnis finde ich richtig gut.
Ja, das kann ich nachher noch was von meinen Learnings teilen. Aber kommen wir mal kurz zu den Herausforderungen. Also ich glaube, die Herausforderung an der DIGA-Entwicklung generell und jedes Unternehmen, Company, Startup, was sich darauf einlässt, es ist ein iterativer, dynamischer Prozess. Das ist
Das ist
auch,
aber schön ausgedrückt.
oder? Also es ist ja auch das Gute daran, wir haben das ja in Deutschland, das muss man ja mal kurz festhalten, wir haben eine innovative Vorreiterrolle hier im, ne, globalen Vergleich. Also wir freuen uns, dass wir die Digas in Deutschland haben. Ja, und so entwickeln die sich natürlich auch weiter. Das fängt beim Zulassungsprozess an, das hört auf bei Datensicherheit und Zertifikaten, die man hier an dieser Stelle einreichen muss. Und das ist so dieses klassische, man baut das Flugzeug, während man es fliegt. Das ist eine Herausforderung, hier wirklich zu sagen, wir müssen die Anforderungen erfüllen. Aber auch da, und das müssen wir festhalten, es sind hohe Standards, die wir erfüllen an die Studie, an die Sicherheit. Und da ist für mich wesentlich auch die Aufklärung zu betreiben, zu sagen, es ist keine Lifestyle-App, es ist keine App, die ich zur Seite lege oder ähnliches. Es ist eine digitale Therapie. Wir reden über Medizinprodukte und wir haben hier eine Studie gemacht und signifikante Endpunkte erreicht, die dazu geführt hat, ja dann auch die Erstattung dieser digitale Gesundheitsanwendung Orico zu ermöglichen.
Was ist der primäre Endpunkt?
Der primäre Endpunkt ist die Verbesserung der Lebensqualität.
Okay. Wie weit war es relevant, und jetzt mal so ein bisschen den Entwicklungsprozess aus der therapeutisch-ärztlichen Brille zu betrachten, was ich immer auch hochspannend finde, wie weit war es relevant, Kliniker mit bei der Entwicklung an Bord zu haben und dass die diese Inhalte mitgestalten. Viele Kolleginnen und Kollegen da draußen, erstens verstehen sie gar nicht, was eigentlich da für Zeit, Energie, Sicherheitsstandards in so eine, ja, das sieht ja also aus wie eine App, ne? Man kann immer gar nicht so unterscheiden, was steckt da eigentlich alles drin an Arbeit, an Sicherheit und so weiter. Ne, deswegen finde ich das gut, dass wir auch darüber sprechen, um mal deutlich zu machen und transparent zu machen, was da eigentlich für eine Arbeit ja, da drin steckt bis heute. Aber auch, wie weit war es relevant, auch Kliniker wirklich jeden Tag in diesen Studienzentren oder überhaupt in den Behandlungszentren mit ADHS-Patienten zu tun zu haben und aber auch vielleicht Patienten mit in die Entwicklung mit einzubeziehen, weil ich glaube, da gibt es auch verschiedene Level.
Ja.
Die einen haben in Anführungsstrichen mal so ganz banal, ist ja mal so ein Vorwurf, ihr habt einfach nur ein Leitlinienbuch abkopiert, ja, und ein PDF in eine App gepackt. Nicht? So, das hört man ja häufig. Was war bei Ihnen anders und wie relevant war das, wirkliche Leute, die hands-on tagtäglich das erleben, mit zu beteiligen?
Genau das, was Sie gerade gesagt haben. Wir wollten kein Lehrbuch abschreiben. Mhm. Müssen einen Unterschied darstellen, auch zu googelbaren oder promptbaren Inhalten.
Ja, da kommen wir auch noch drauf.
Wir wollen ja eine Therapie aus dem Face-to-Face-Kontakt in ein Handy gießen. Ja? Und wir möchten niemanden ersetzen, aber den Inhalt duplizieren, ermöglichen, ergänzen an der Stelle. Und es geht ja schon los oder hört es irgendwo ja auch auf? Denn die echte Realität mit den ADHS-Betroffenen hier über Content, Videos, Audiodateien, also Files einfach reinzubekommen, da muss man die Betroffenen und die Entwickler, die Verschreiber, die Ärzte und Therapeuten einfach mit reinholen. Ich möchte zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel geben.
Ja.
Kann man ja sagen, wir haben hier ein bisschen Content, es geht jetzt hier, ein Modul von den 12 beschäftigt sich mit emotionaler Dysregulation. Wir machen dazu ein Video mit einem Testimonial und der liest uns das Buch ab. Das haben wir nicht gemacht. In der App sind tatsächlich echte Psychiater und auch eine Psychotherapeutin abgebildet, die selber aus der Arztpraxis oder aus der Therapie kommen und das Ganze dann den Patienten vermittelt haben. Und für ein Beispiel für den Patienten zu geben, Videos, gerade für ADHS-Betroffene, kann man mit unterschiedlicher Geschwindigkeit anhören. Das heißt, möchte ich schneller konsumieren, weil ich einfach es ganz viel, viel schneller verarbeiten kann, kann ich das Video einfach stellen. Also es sind so Feinheiten, die das einfach userfreundlich machen und in diesem Fall auch auf eine Therapie oder eine Indikation zuschneiden.
Genau, und gerade weil es natürlich der Fokus, Konzentrationsfähigkeit in einem Handy und in einer Diga, die muss ja auch gegeben sein. Da muss natürlich auch das UX-Design und alles, was dazu gehört, unfassbar gut mitgedacht werden. Und deswegen geht dieses einfache Copy-Paste vom Buch in eine digitale Anwendung, funktioniert nicht. Und meiner Erfahrung nach ist, dass überhaupt therapeutische, medizinische Inhalte in digitalen Lösungen komplett neu gedacht werden müssen. Und man nicht dieses 1:1 von einem Buch übersetzen kann. Was waren so in den letzten 3 Jahren so ein Erfolgsmoment, der auf dem Weg bis zum Verzeichnisaufnahme ganz besonders ein schöner Moment war? Ein Erfolgsmoment?
Ja, es gibt viele Höhen und Tiefen natürlich in dem Projekt, aber wo ich mich sehr lebhaft dran erinnere, was natürlich kurz vor der Listung war, war einfach die Erteilung des BSI-Zertifikates und das als erste DIGA in Deutschland.
Das bitte einmal übersetzen, das versteht kein Mediziner.
Das BSI-Zertifikat ist ein Datenschutzzertifikat, was wir für die Listung von DIGAs seit dem 01.01.2025 benötigen. Und hier gab es viele Entwicklungen während dem Prozess und Anforderungen, die dann neu erfüllt werden mussten. Und wir haben das erste Zertifikat erlangt und konnten damit einen wesentlichen Meilenstein für die Listung dann erlangen. Das ist sozusagen ein formeller Meilenstein, den wir sehr gefeiert haben. Aber was viel wichtiger war, war die Zusammenarbeit im Hintergrund. Also ich muss wirklich sagen, man kennt natürlich Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Programmierern, mit den ärztlichen Kollegen oder mit den Patienten. Aber hier ist wirklich eine richtige gemeinsame Community entstanden. Es geht fast bis hin zu Freundschaften und Austausch und es ist ein richtiges Netzwerk entstanden. Und das ist das, was ich mit am wesentlichsten auch aus dem Projekt ziehe.
Ja, das ist sehr schön und zumal die damit in der Entwicklung beteiligt waren, diese Studienzentren oder die Schwerpunktzentren, die werden natürlich, wenn sie beteiligt waren, auch diese Anwendung, jetzt diese DIGA bei sich sicherlich auch schon ordentlich einsetzen, oder?
Naja, die Überzeugung an der Stelle zu sagen, es ist tatsächlich ein Mehrwert für die patientenzentrierte Behandlung ist gegeben, weil das eigene Wissen eingeflossen ist. Und deswegen konnten wir natürlich zusätzlich sehr umfangreiches Know-how eben in.
Ja. Was würden Sie sagen, was sollten Ärztinnen und Ärzte über Orico wissen, die noch nie was damit zu tun hatten und sagen so, was ist denn das jetzt? Das ist jetzt irgendwie neu. Wie soll ich da jetzt mit umgehen? Was würden Sie denen empfehlen?
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Seit ein paar Tagen ist der DIGA-Fächer erhältlich im Hochgriffe Verlag erschienen. Und zwar geht es um 77 Impulse für das Arzt-Patientengespräch mit DIGA. Dort habe ich meine Erfahrungen zusammengeschrieben, was funktioniert und was auch nicht funktioniert, wenn wir DIGA mit unseren Patienten in der Praxis wirklich integrieren und implementieren wollen. Ich freue mich über dein Feedback und wenn du mehr dazu wissen willst, findest du den Link dazu in den Shownotes. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Also zu Orico selber, ich würde einfach sagen, der Name ist Programm. Also das ist eine digitale Gesundheitsanwendung für adulte ADHS-Patienten für mehr Ordnung im Kopf.
Achso, das ist die Abkürzung, also ja, Ordnung im Kopf.
Dafür steht Orico. Ja, richtig. Und wir haben psychotherapeutische und psychoedukative Inhalte in 12 Modulen. Und ganz viel Wissensfundus findet man auf der Website dazu unter www.orico-adhs.de. Aber was auch ganz toll ist, ist eine Sache, ein Therapiemanual. Wir haben wieder eine digitale Anwendung erlebbar und integrierbar in die Psychotherapie, die dann face-to-face, vielleicht parallel dann davor stattfindet. Und zwar sind da Arbeitsblätter drin enthalten, die man dann auch als Arzt gemeinsam mit dem Patienten ausfüllt, die der Patient aber auch in der DIGA hat. Das heißt, die DIGA braucht ja eine digitale Hauptfunktion, muss ohne Arztintervention funktionieren. Wiederum ermöglicht, das kombinierbar zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es keine Blackbox in beide Seiten gibt. So kann eben der Psychotherapeut oder die Psychiaterin das Ganze auch mit in den Alltag herarbeiten. Denn ich finde wesentlich, dem widmen Sie sich ja auch, Frau Dr. Wittmer, die Arzt-Patienten-Kommunikation ist wesentlich, dass eine DIGA funktioniert. Es müssen Follow-ups erfolgen, beim Patienten muss nachgehalten werden, es muss Erwartungsmanagement erfolgen, aber der Patient muss auch einfach in seiner Eigenverantwortung klargemacht werden, Mensch, das ist eben eine Therapie, du musst hier ein bisschen was tun, aber hey, du kannst auch selber was tun, es ist ein Alltagsbegleiter. Das finde ich wesentlich für Orico, aber auch für DIGAs allgemein.
Okay, also nach wie vor als Standalone-Lösung, dass der Patient, man verschreibt es, verordnet es, guckt mal einmal nach und man lässt den Patienten machen. Oder versus ein Handbuch dazu, das man im Sinne eines Blended Cares einsetzt. Da muss man natürlich auch die richtigen Ärzte finden, die Psychiater finden, die auch psychotherapeutisch tätig sind. Oder aber natürlich auch die Psychotherapeuten, die auch Orico verschreiben können, weil digitale Anwendungen auch von Psychotherapeuten verschrieben werden können. Wenn man sagt, man möchte das sozusagen mit in die Therapie einpflichten und sozusagen in Tandem oder sozusagen das miteinander durchgehen. Ja, okay. Das ist auf alle Fälle ein Unterscheidungsmerkmal, das ich jetzt so zum ersten Mal höre, dass ich noch bei keiner anderen digitalen Anwendung gehört habe, was ich sehr spannend finde und mir noch mal selbst sehr genau angucken werde im Verlauf. Das war mir noch nicht so klar. Okay, also das ist ein großer Unterschied. Was glauben Sie, oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch schon Erfahrungswerte, auch aus den Studienzentren oder Schwerpunktpraxen, wie hat sich denn die Zusammenarbeit, ich weiß nicht, ob es da schon erste Rückmeldungen gab, zwischen Arzt, Patient, Therapeut, Patientin verändert in der Kombination mit Orico?
Ich war gerade gestern auf einer Veranstaltung, wo sich Psychiater und PsychotherapeutInnen darüber unterhalten haben, wie man DIGAs in der Psychiatrie bestmöglich einsetzt. Und hier wurde sehr viel darüber gesprochen, über den Punkt, dass die Ärzte eben gesagt haben, oder die Therapeuten auch gesagt haben, ich kann da nicht einfach eine DIGA verschreiben, mit der ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe. Ich möchte ja wissen, was da passiert mit meinem Patienten. Das finde ich ganz wichtig. Und es kann aber auch die Beziehung zu dem Patienten festigen, weil ja natürlich einfach das Therapieangebot erweitert wird. Und zusätzlich ist auch der Fall, dass die Patienten mehr Eigenverantwortung in der Therapie auch eben bekommen und auch nicht nur eine Tablette nehmen und damit ist es dann erledigt und es passiert irgendwie was in meinem Körper, sondern zu sagen, ich kann jeden Tag, unabhängig von der Erreichbarkeit oder der Verfügbarkeit meines Therapeuten, hier täglich was für mich tun. Das kam eben als Rückspiegelung zu sagen, dass die Patienten es noch viel mehr schätzen und der Arzt hat oder die Therapeut hat die Möglichkeit, ein umfangreicheres Angebot in einer Therapie für eine Indikation zur Verfügung zu stellen.
Ja, das wird spannend zu hören und ich lade ja schon nochmal ein, ne, wenn es erste Erfahrungen gibt oder erste Kollegen und Ärzte gibt, die wirklich hier mit Ihnen nochmal kommen und wir nochmal ins Detail gehen, wie Orico wirklich in der Praxis eingesetzt wird im Alltag und inwieweit auch dieses Handbuch oder dieses Tandem, wie das funktioniert auf der einen Seite versus auch auf der anderen Seite. Ich glaube, ich könnte mir jetzt so spontan aus der Hüfte sagen, ich habe Patienten, wo ich das kombiniert machen würde mit dem Handbuch und es gibt welche, wo ich weiß, ach, die können das auch alleine machen. Die könnte ich erstmal alleine damit lassen, ohne dass ich jede Woche, es hat natürlich auch was mit Kapazitäten zu tun. Ja, ich kann nicht jeden Patienten jede Woche sehen, ne? Also das ist leider utopisch, was auch wirklich einsetzbar ist, ja. Bin ich sehr gespannt an dieser Stelle, was da funktioniert. Ein Thema, was wir schon ganz kurz am Anfang angesprochen hatten und was mir natürlich auch immer wieder häufiger begegnet und wir haben auch schon in Einzelgesprächen anderer Stelle darüber gesprochen, wie ist, und wir wissen es, es gibt mittlerweile schon viele Untersuchungen, Gespräche darüber, die Nutzung von generativen KIs und LLMs für therapeutische Zwecke nimmt exorbitant zu. So als Lifestyle-Coach oder Coach-Berater, der immer an der Seite steht. Ich hatte schon erste Patienten, die zu mir sagten, warum soll ich eine Liga machen? Ich kann auch eine KI nutzen. Ja, mit der kann ich mich auch unterhalten. Das ist ein Thema, mit dem sich alle wir auseinandersetzen dürfen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass uns das so schnell ereilt. Und ich noch innerlich regelmäßig hinten über, wenn ich das höre und denke so, oh mein Gott, ja, okay. Wie erkläre ich das denn jetzt, ja? Was ist da so Ihre Haltung? Wie wollen wir damit umgehen oder was haben Sie sich überlegt?
Ja, es ist eine rasante Entwicklung und KIs, muss man ja auch sagen, sind verdammt gut, weil es ja lernende Systeme sind. Natürlich.
Absolut.
Also, in der Empathie, ob man jetzt mit einem Chatbot selber telefoniert, mir wurden letztens Tippgeräusche eingespielt und Räuspern.
Nein.
Ja, es ist richtig abgefahren, man merkt es gar nicht mehr, ob man wirklich mit einem Menschen spricht und das war einfach irgendein Telefon-Hotline. Der Fortschritt ist Wahnsinn. Aber es ist ja unreglementiert, das muss man ja auch schon sagen. Ich mich da selber, das ist wie früher, wenn ich nach dem Hotel google und will schlechte Bewertung finden, finde ich schlechte Bewertung. Also wir haben uns natürlich wesentlich weiterentwickelt und eine KI kann mittlerweile viel, viel mehr. Aber hier muss man einfach sagen, dass ein Zulassungsprozess bei einer digitalen Gesundheitsanwendung auch von Vorteil ist, weil man eine gewisse Qualität, einen gewissen Standard, eine Evidenz kann man ja eben hier ableiten. Aber wiederum beschneiden wir die Möglichkeit einer KI, denn momentan ist eine KI nicht vollumfänglich möglich für digitale Gesundheitsanwendung, weil die Regulatorik ja ein statisches Produkt benötigt, was in eine Studie geht und dann Bias einen gewissen signifikanten Mehrwert bietet. Und da darf das Produkt nicht lernen und sich während der Studie verändern. Von daher ist da eine Grenze der in dem momentanen Zulassungsprozess für DIGAs. Aber ich denke, es ist eigentlich ganz gut kombinierbar. Denn wenn wir den Zulassungsprozess iterativ fortentwickeln oder vielleicht auch ein bisschen schneller werden in diesem Prozess, kann man KI immer mehr einbinden und in diesem geprüften Regelwerk dem Patienten geframed zur Verfügung stellen.
Ja, ich glaube, das ist das auch, wo wir hin müssen. Ne? Also es kann nicht sein, dass sozusagen, also jetzt mal aus ärztlicher Perspektive und das, was ich aus der Klinik erlebe, es kann nicht sein, dass ich mir ein Patient sagt, wieso das System reagiert so starr, das geht gar nicht so auf mich ein. Wir müssen uns da weiterentwickeln und ich glaube auch, das Regelwerk rund um DIGA tut sich gut, da weiterzuentwickeln. Aber ich bin da nicht in der Tiefe drin. Ich würde es nur von außen so beschreiben, dass es wichtig ist. Und ich glaube, von ärztlicher Seite ist es wichtig, dem Patienten nochmal Also, und das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Erstens, wir Patienten proaktiv zu fragen, nutzen sie diese KI? Und wenn, okay, ich habe aber hier etwas, was speziell für ADHS für sie zugelassen ist und dahinter stecken die Studien, das ist datenschutzkonform und so weiter und sie geben nicht ihre Daten in die USA oder nach China oder sonst wohin. Oder in die Antarktis, keine Ahnung. Ja, aber das muss man dazu sagen. Und was die Patienten letztendlich ja machen, wissen wir auch nicht. Aber das ist auch etwas, was wir Ärztinnen und Ärzte unserer Kommunikation und die misst auch in meinem Fächer, in meinem Kartenset, das ich rausbringe, wo ich versuche darauf einzugehen, dass wir das mit auf den Schirm haben und mit dazu sagen sollten, weil die Patienten das einfach nicht unterscheiden können und nicht dieses Ausmaß, was dahinter steckt, die Bedeutung einsehen. Das ist, glaube ich, ein Teil unserer neuen Aufgabe, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, also wenn wir die Vorreiterrolle, um auch in diesen gesamten Kontext nochmal zurückzuwollen, wenn wir diesen Vorreiterrolle in Deutschland beibehalten wollen, den wir haben und die ja vielleicht auch mal als Innovation von uns aus in andere Länder bringen, was ja jetzt auf dem Vormarsch ist, dann müssen wir weiter bauen, weiter an der Stelle und betonen, dass DIGAS ja so als Neuheit, als Innovation nur in Deutschland Teil der Regelversorgung sind, erstattungsfähig. Und das ist was Besonderes für den Patienten.
Wobei ich glaube, die Patienten durchblicken das immer noch gar nicht, was das für Besonderes ist. Viele nehmen es natürlich immer noch als gegeben hin, naja, die Kasse zahlt ja. Und ich muss sagen, ich bin da ja immer sehr streng und sage den Patienten auch, wissen Sie, das, was Sie hier bekommen, hat alles einen hohen Wert, ja, und da steckt viel Arbeit hinter. Und wenn ich Ihnen das verschreibe, dann machen Sie das auch. Da bin ich ehrlich gesagt sehr direktiv. Wahrscheinlich würde so der andere, ein oder andere sagen, da macht sie an der Stelle kein Shared Decision Making. Nein, da bin ich sehr direktiv, weil ich möchte, dass das auch gewürdigt wird. Und da muss man wirklich ganz genau gucken. Genau. Und ja, es gibt die einen, die sind da schon wirklich in der Ärzteschaft sehr weit. Ich habe heute Morgen jemanden gesprochen, der sagte, Mensch, ist es immer noch nicht so richtig in der Ärzteschaft angekommen. Was glauben Sie, was brauchen wir in Deutschland noch mehr? Was muss sich verändern, damit digitale Anwendungen, digitale Lösungen einfach noch mehr Normalität werden? Und auch, dass die Ärzteschaft versteht, und das ist halt noch viel in unseren Köpfen, Pharma gleich Pille. Sondern das ist ja auch eine strategische neue Ausrichtung eines Pharmaunternehmens, zu sagen, wir sind nicht nur das, sondern wir haben auch das und wir haben auch einen anderen Auftrag. Ne? Das ist, verändert ja auch die Positionierung eines Pharmaunternehmens, oder?
Ja, also die Aufklärung ist an der Stelle wesentlich. Also ob es um die Aufklärung geht, welcher Wirkstoff ist jetzt der bessere oder der so, genauso ist es mittlerweile bei digitalen Interventionen. Es ist auch wesentlich, die richtige auszuwählen und auch zu schauen, ist der Patient dafür geeignet, ist er sie schon so weit, weil die Eigenverantwortung, gerade in psychiatrischen Indikationen, ja hier, um auch dran zu bleiben, ne? Das ist wirklich wesentlich. Mhm. Und in diesem Fall sind ja, je mehr Beteiligte sich an dem DIGA, ich nenne es mal Projekt, beteiligen, ist ja wesentlich, weil wir können alle die Kommunikation rühren und die Werbetrommel zu sagen, hier gibt es wirklich was den Standard verbessert und wir kommen einfach in der neuen Zeit an. Wir organisieren mittlerweile das halbe Leben per Handy und warum nicht auch die Ordnung im Kopf mit Handy einfach an dem?
Das ist total richtig, ja. Ja, Ordnung im Kopf. Das vergesse ich nicht. Ich möchte jetzt zu eins meiner Lieblingsparts in diesem Podcast kommen, dass ich Ihnen ein paar Satzanfänge gebe und Sie antworten ganz spontan auf die Sätze und ich bin gespannt, was da rauskommt. Also, wenn ich an meinen Weg mit Orico zurückdenke, dann
bin ich stolz drauf, dass wir so ein Durchhaltevermögen und so viel Innovationsgeist gezeigt haben.
Sehr schön. Ein Moment im Projekt, der mich besonders stolz gemacht hat, war?
Die Listungszusage nach über 3 Jahren.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich der krönende Abschluss gewesen.
Das glaube ich. Was mich in meiner Führungsrolle antreibt, ist?
die Versorgungssituation für Patienten zu verbessern?
Mein Rat an andere, die ein digitales Projekt umsetzen wollen, ist,
arbeitet mit so vielen Beratern und Experten und Wissenschaftlern zusammen, wie es nur geht, um das Bestmögliche einfach rauszuholen. Ja, also man muss einfach offen sein für breite Netzwerke.
Genau, aber man braucht auch die Fähigkeit, und die haben sie, alles miteinander zu koordinieren.
Auf jeden Fall, die Fäden im Griff haben, die muss man, ja.
Ja, also das ist nicht ohne, gerade wenn es so viele verschiedene Perspektiven, Meinungen, Haltungen gibt, die gab es garantiert auch, dann sozusagen den Fokus zu halten und dann da an diesem Punkt zu bleiben, ja. Also großes Chapeau, Chapeau. Ja, letzte Frage. Ich wünsche mir vom Gesundheitswesen, Gesundheitssystem, falls man es überhaupt so nennen darf, was wünschen Sie sich?
Ich wünsche mir, dass wir uns nicht überregulieren, sondern Innovation und Digitalisierung offen entgegenstehen und auch Dinge pilotieren und im Nachgang vielleicht regulieren, aber erstmal ausprobieren.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich weiß, jetzt wird der eine oder andere Krankenkassenvertreter schon wieder rufen, aber nicht auf die Kosten der Allgemeinheit. Ja, genau. Also es gibt immer an der einen oder anderen Stelle jemanden, der auch berechtigt natürlich, ne, das will ich jetzt nicht sagen, da einen Finger draufhebt und guckt. Aber dennoch brauchen wir Investitionen in diese Innovation. Und ich finde, das haben Sie unfassbar toll vorangetrieben. Und das möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Ich habe Sie ja schon ein bisschen länger kennengelernt, Sie und Ihr Team. Und Sie haben einen unfassbaren Drive, wie Sie gesagt haben, Disziplin, Durchhaltevermögen und Strukturierung. Und ich ziehe wirklich den Hut, mit was für einer Konsequenz Sie das in diesen 3 Jahren umgesetzt und durchgezogen haben. Das ist wirklich besonders hervorzuheben. Und deswegen wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg jetzt mit dem Start von Orico und dieser Diga. Und bin gespannt, im Verlauf zu hören, wie es dann so wirklich im Alltag in so einer Praxis auf dem Land, so wie bei mir. Ich muss ja nicht jetzt von mir berichten, aber mit einem anderen Kollegen gucken, wie es wirklich ankommt. Und ob es das verspricht, was Sie in der Studie und jetzt bestätigt haben, diese Wirksamkeit. Vielen, vielen Dank, Frau Radant.
Danke mal. Ich freue mich, von den Erfahrungen zu berichten.